Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Im Neuen Testament in Matthäus 4 finden wir Worte von der allerersten Predigt, die Jesus gehalten hat. Jesus ist der Meister der Kommunikation. Die Predigt war kurz, aber kraftvoll. Wissen Sie, wie sie lautete? In Matthäus 4, Vers 17 steht: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war seine Botschaft. Kehrt um. Wenn Jesus heute in unsere Gemeinden käme und dieselbe Predigt halten würde, frage ich mich, wie sie wohl aufgenommen würde. Ich frage mich, wie die Menschen darauf reagieren würden. Vor ein paar Wochen habe ich über das gesprochen, was ich für ein schnell herannahendes Wirken Gottes halte. Ich glaube, dass Gott uns eine Erweckung schenken möchte. Aber wissen Sie, was das zentrale Merkmal jeder globalen Bewegung Gottes in der Geschichte ist? Umkehr. Der Ruf zur Umkehr. Das Kennzeichen jeder Erweckung war stets die Überführung von Sünde und der Ruf zur Heiligkeit. Heute Morgen stehe ich vor Ihnen und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich nicht so oft über Umkehr und Heiligkeit gesprochen habe, wie ich es hätte tun sollen. Hören Sie, Himmel und Hölle sind real. Die Ewigkeit ist real. Sie dauert für immer. Sie werden die Ewigkeit irgendwo verbringen, entweder im Himmel, in der Freude und Gegenwart unseres Retters oder an einem Ort, der Hölle genannt wird, einem dunklen, qualvollen Ort voller Heulen und Zähneklappern, das nie aufhört. Irgendwo werden Sie die Ewigkeit verbringen. Die Frage ist, sind Sie sicher, wo Sie die Ewigkeit verbringen? Lassen Sie uns zwei Verse aus Jesaja 55 lesen. Ich frage mich, ob Jesus vielleicht genau diese Verse im Sinn hatte, als er seine Predigt hielt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. In Jesaja 55, Verse 6 und 7 schreibt der Prophet: Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Er soll zum Herrn umkehren, damit er ihm vergibt, und zu unserem Gott, denn er vergibt großzügig. Wenn Sie in Ihrer Bibel mitlesen, halten Sie sie an dieser Stelle offen. Wir beschäftigen uns heute mit diesen Versen. Ich möchte mit einer Aussage beginnen und sie Ihnen veranschaulichen. Das Evangelium ist zunächst eine schlechte Nachricht, bevor es zur guten Nachricht wird. Ein guter Freund erzählte mir kürzlich, dass sein Vater gesundheitliche Probleme ignoriert hatte, bis Tests eine bestimmte Form von Leukämie diagnostizierten. Das ist mal wirklich eine schlechte Nachricht. Doch der Arzt sagte, wir können das behandeln. Es gibt ein Medikament, das gezielt gegen diese Form der Leukämie wirkt. Wenn Sie sich an die Therapie halten, stehen die Chancen gut, dass Sie ein langes und gesundes Leben führen können. Das ist eine gute Nachricht. Außerdem wissen wir, dass wir einem Gott dienen, der heilt. Es liegt in seiner Natur zu heilen. Yahweh Rapha, der Herr, der uns heilt. Ich glaube, dass der Vater meines Freundes vollständig geheilt wird und dass Gott dafür die Ehre bekommen wird. Behalten Sie dieses Bild des Arztbesuchs im Kopf. Während Sie das tun, lassen Sie mich die Aussage noch einmal wiederholen. Das Evangelium ist zunächst eine schlechte Nachricht, bevor es zur guten Nachricht wird. Das Evangelium zeigt uns, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. In Römer 3 steht, dass die gesamte Menschheit vor einem heiligen Gott schuldig ist. Das ist die schlechte Nachricht. Die Diagnose lautet Tod und Hölle. Doch im nächsten Atemzug sagt das Evangelium, dass es eine Therapie gibt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Um zu begreifen, wie gut diese Nachricht ist, müssen wir zuerst erkennen, wie finster unser Zustand ohne Jesus ist. Die Realität ist, wir stehen bereits mit einem Bein im Grab wegen unserer Sünden und Verfehlungen. Aus eigener Kraft können wir diese Kluft nicht überwinden. Gute Werke, Geld oder organisierte Religion reichen nicht aus. Zwischen einem heiligen Gott und uns sündigen Menschen besteht eine unüberbrückbare Kluft, die von unserer Seite aus nicht überbrückt werden kann. Das ist die Realität der Sünde. Erst wenn wir Sünde erkennen und sie angemessen benennen, nämlich mit Kategorien der Finsternis und des Bösen, kann das Licht des Evangeliums hineinscheinen. Vorher wirkt das Licht des Evangeliums schwach und belanglos. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir uns da manchmal schuldig machen. Wir verharmlosen die Schwere unserer Sünde, weil wir uns selbst nur schwer als die Bösen sehen können. Genau deshalb schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Der Teufel hat die geistlichen Augen der Menschen so verblendet, dass sie das Licht des Evangeliums nicht erkennen. Der Teufel verblendet die Menschen nicht nur gegenüber der guten Nachricht des Evangeliums, sondern auch gegenüber der schlechten Nachricht, dass sie bereits mit einem Bein im Grab stehen. Genau deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er allein kann den Schleier wegnehmen und dem Herzen zeigen, wie dringend es einen Retter braucht. Der Heilige Geist überführt und zeigt uns, da ist eine Kluft zwischen dir und Gott. Doch im nächsten Atemzug zeigt er uns, dass es trotz unserer vielen Sünden Hoffnung gibt, dass unsere Sünden weiß wie Schnee werden können, dass Gottes Gnade größer ist als jede Schuld und dass Rettung in Jesus verfügbar ist. Als ich diese Woche diese Verse studiert habe, war das mein Gebet für Sie. Die entscheidende Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte, eine Frage, die jeder beantworten muss: Habe ich Jesus?
Do you have Christ?
Schauen Sie, was in Jesaja 55, Vers 7 steht. Der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Vielleicht denken Sie, Moment, ich bin doch nicht gottlos. Doch, ohne Jesus sind Sie das. Das sind wir alle. Oder bin ich wirklich ein Ungerechter? Ich versuche doch, Gutes zu tun. Doch, ohne Jesus sind sie das. Das sind wir alle. Deshalb bleibt die entscheidende Frage: Habe ich Jesus? Denn Sie können nicht gleichzeitig Jesus und Ihre Sünde haben. Vielleicht sagen Sie, ich gehe sonntags in die Kirche. Ich habe die Hand gehoben, ein Gebet nachgesprochen. Also habe ich Jesus und komme nicht in die Hölle. Vielleicht. Ich wusste, dass es an dieser Stelle still werden würde. Manche fragen, wie meinen Sie das? Vielleicht? Glauben Sie nicht, dass man gerettet wird, wenn man ein Gebet spricht? Doch, das glaube ich. Etwas Übernatürliches geschieht, wenn Herz und Mund übereinstimmen. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wirst du gerettet werden. Das glaube ich ohne Zweifel. Aber die Bibel spricht auch von den Früchten der Umkehr, was einen veränderten Lebenswandel meint. Sie können nicht sagen, ich glaube an Jesus und gleichzeitig Freude an der Sünde haben. Das funktioniert nicht. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 4, wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Verstehen Sie bitte, Sie können Jesus nicht nachfolgen und gleichzeitig Freude an der Sünde haben. Das wäre, als würden Sie sagen, ich bin Fan von Borussia Dortmund und Bayern München. Das ist unvereinbar. Wie Wasser und Öl. Es ist Jesus oder die Sünde. Beides zusammen geht nicht. Vielleicht denken Sie, lieber Pastor, das ist aber hart. Dann wird Ihnen Folgendes vermutlich auch nicht gefallen. Jeder möchte vor der Hölle gerettet werden. Aber nicht jeder möchte vor seiner Sünde gerettet werden. Jeder will aus der Grube gezogen werden. Aber nicht jeder will von seinen Sünden gerettet werden. Manche genießen es, in ihrer Sünde zu leben, tun, was sie wollen, sind nicht bereit, irgendwas zu ändern und meinen aber, ich gehe doch in die Kirche und ich habe mal ein Gebet gesprochen. Also ist alles in Ordnung. Wirklich? Glauben Sie das wirklich? Wollen Sie dieses Risiko eingehen? Sie spielen ein gefährliches Spiel mit Ihrer Ewigkeit. Denken Sie daran, Jesus hat selbst gesagt, dass nicht jeder, der Herr, Herr ruft, in das Reich Gottes eingehen wird. Der Tag kommt, an dem sie zum Gericht vor Gott erscheinen werden. Die Bibel sagt, dann wird Gott die Schafe von den Böcken und den Weizen vom Unkraut trennen. Das ist das Bild für unser Leben. Schafe und Ziegen, Weizen und Unkraut, sie sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, sind aber grundverschieden. Deshalb frage ich Sie heute, haben Sie Jesus? Vielleicht sind Sie in der Kirche aufgewachsen. Vielleicht haben Sie viele christliche Freunde. Aber kennen Sie Jesus wirklich? Und noch wichtiger, kennt er Sie? Denn die Bibel sagt, dass es bei der Wiederkunft von Jesus ein großes Fest geben wird. Doch es wird auch Menschen geben, die unvorbereitet und zu spät kommen. Sie werden an die Tür klopfen und rufen, Herr, Herr, lass uns rein. Wir kennen dich. Aber Jesus wird antworten, geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Das ist ein ernüchternder Gedanke. Hören Sie, Sie können nicht gleichzeitig Jesus und der Sünde dienen. Bedeutet das, dass alle, die zu Jesus gehören, vollkommen sind und keine Sünde kennen? Natürlich nicht. Auch Gläubige machen Fehler. Ich bin dafür selbst das beste Beispiel. Der Unterschied ist, dass unser Wesen verändert wurde. Als Glaubende hassen wir unsere Sünde und kehren um und laufen zum Vater. Buße bedeutet buchstäblich eine 180-Grad-Wende zu machen, etwas hinter sich zu lassen und eine völlig neue Richtung einzuschlagen. Aus biblischer Sicht bedeutet Buße, dass ich mich Jesus und seinem Wort und seinem Willen zuwende. Ich wende mich seinem Leben zu und damit wende ich mich automatisch von meinem alten Leben ab. Ich lasse meine Sünde hinter mir. Und wenn wir über Sünde sprechen, ich weiß, Sie wissen das bereits, aber in der Welt, in der wir heute leben, ist es wichtig, es noch einmal klar zu sagen. Wir sind nicht diejenigen, die die Regeln für Sünde festlegen. Wir bestimmen nicht, was Sünde ist und was nicht. Weder Gesellschaft und Kultur, noch Bildung und Wissenschaft, noch die Regierung oder staatliche Institutionen können bestimmen, was Sünde ist. Erlösung und Umkehr bedeutet eine völlige Unterordnung unter Gott und sein Wort. Es bedeutet, dass wir mit einem demütigen Herzen sagen, Gott, du hast das letzte Wort und dein Wort legt fest, was Sünde ist und was nicht. Dein Wort bestimmt, was wahr, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich damit nicht übereinstimme, dann bin ich es, der sich ändern muss. Was Sünde, ihre Definition und ihre Grenzen angeht, gilt, ich liege falsch, Gott liegt richtig. Die Bedingungen für Umkehr und Erlösung funktionieren nicht wie ein Buffet. Sie können sich nicht einfach aussuchen, was ihnen gefällt, was gut klingt und nichts kostet, während sie anderes wie Heiligkeit, Gehorsam und Opferbereitschaft liegen lassen. So funktioniert es nicht. Umkehr und Erlösung bedeuten vollständige Hingabe, eine völlige Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus Christus. Ich betone immer wieder, Jesus ist entweder König über unser ganzes Leben oder er ist gar kein König. Um Jesus zu haben, um Erlösung zu haben, um ewiges Leben zu haben, müssen wir umkehren und uns von unseren Sünden abwenden. Mir gefällt, wie der Prophet Jesaja es ausdrückt. In Vers 7 heißt es, der Gottlose soll seinen Weg aufgeben. Das ist ein starkes Wort, aufgeben. Der Gottlose soll seinen Weg aufgeben und der Ungerechte seine Pläne. Das Wort aufgeben bedeutet wörtlich, etwas hinter sich lassen. Es bedeutet, etwas den Rücken zu kehren und es verlassen. Genau so müssen wir mit Sünde umgehen, denn wir können nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und weiterhin so leben, wie wir wollen. Wir können den Kuchen nicht essen und behalten. Ein Beispiel aus der Bibel ist Johannes 8. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, wird von den religiösen Leitern zu Jesus gezerrt, um sie steinigen zu lassen, wie es das Gesetz vorsah. Aber Jesus greift ein. Diese Frau hat eine Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Sie erfährt seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung und seine Barmherzigkeit. Ich liebe unseren Retter. Er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Wow! Aber das war nicht alles, was er sagte, oder? Er fügte hinzu, geh und sündige nicht mehr. Das ist ein klarer Aufruf zu einem veränderten Lebensstil. Vergebung muss von einer Lebensveränderung begleitet werden. Denn man kann nicht gleichzeitig Heiligkeit und Sünde verfolgen. Denken wir auch an Paulus, der am Anfang Saulus war. Er ermordete Christen, terrorisierte Familien und warf Menschen ins Gefängnis. Er war unterwegs nach Damaskus für weiteren Terror. Aber dann hat er diese unglaubliche Begegnung mit dem Gott des Universums, mit Jesus, dem Retter. Und sie verändert ihn. Er gab sein altes Leben auf. Woher wissen wir das? Weil Paulus später der größte Missionar und Schreiber des Evangeliums wurde, den die Welt je gesehen hat. Das zeigt, Jesus nachzufolgen bedeutet, meine Sünden aufzugeben, ihm den Rücken zuzukehren und nach seiner Heiligkeit zu streben. Denn ich kann nicht gleichzeitig Jesus und der Sünde nachjagen. Der Prophet sagt, du musst deine Sünden aufgeben. Aber er sagt auch, du musst umkehren. Er schreibt, kehr um zum Herrn. Und ich liebe die Zusage, die am Ende von Vers 7 steht. Er soll zum Herrn umkehren, damit er ihm vergibt. Und zu unserem Gott, denn er vergibt großzügig. Vielleicht denkt jemand, Pastor, ich höre, was du sagst. Ich sehe auch, was in diesem Vers steht. Aber ich habe Angst, mich Gott zuzuwenden. Du hast keine Ahnung, was ich getan habe. Und was immer noch in meinen Gedanken ist. Du weißt nicht, was ich gesehen habe, wo ich gewesen bin und wie ich aufgewachsen bin. Der Gedanke, mich Gott zuzuwenden, macht mir Angst. Wenn Gott an mich denkt, dann ganz sicher nicht an Vergebung oder Barmherzigkeit. Denn wenn du mein Leben kennen würdest, wüsstest du, dass ich das nicht verdiene. Liebe Freunde, lassen Sie sich ermutigen. Das ist die Schönheit dieser Zusage. Niemand von uns verdient Gottes Barmherzigkeit oder Vergebung. Und dennoch bleibt Gott trotz unserer Untreue treu und barmherzig und vergebungsbereit. Der Bibelkommentator Matthew Henry schrieb zu diesem Vers, wenn Sünder bedenken, wo sie stehen, werden sie nicht ruhen, bis sie zu Gott zurückkehren. Denn dort erwartet sie keine Strafe, sondern überreiche Vergebung. Wenn sie heute spüren, dass Gott durch seinen Geist zu ihnen spricht, wenn sie spüren, dass er sie einlädt, zu ihm zu kommen, ist das allein nicht ein besonderer Akt der Gnade? Ein Zeichen seiner Liebe und Barmherzigkeit, dass sein Herz ihnen zugewandt ist? Manche von ihnen wissen genau, was ich meine. Wie es sich anfühlt, vom Vater umarmt zu werden. Vielleicht haben sie einst Jesus mit ganzem Herzen gesucht, doch schwierige Umstände, falsche Entscheidungen oder schlechte Freunde haben das verändert. Die Bibel sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Jetzt sind sie vielleicht weit weg von Jesus und finden Freude an der Sünde, statt nahe beim Retter zu leben. Vielleicht fühlen sie sich wie der verlorene Sohn in einem fernen Land. Hören Sie heute den Heiligen Geist, kehre um. Komm zum Vater. Er wartet. Seine Arme sind offen. Er wird sie nicht bestrafen, sondern umarmen. Er möchte ihnen Barmherzigkeit erweisen und reichlich vergeben. Vielleicht sagen sie, ich möchte umkehren. Ich glaube an Gottes Barmherzigkeit, aber ich weiß nicht wie. Denn jedes Mal, wenn ich mich ihm zuwenden und das Richtige tun will, fühle ich mich in der Sünde gefangen. Oft in derselben Sünde. Fast als würde ich immer wieder zurückgezogen, sobald ich umkehren will. Vielleicht fühlen sie sich schuldig und wissen, dass es falsch ist, doch sie empfinden Machtlosigkeit. Sie fühlen sich gefangen und unfähig, sich aus diesen Ketten zu befreien. Und genau da liegt das Problem. Sie können sich nicht selbst befreien. Sie haben nicht die Kraft, es aus eigener Anstrengung zu schaffen. Aber der Gott, der Sie einlädt, sich ihm zuzuwenden, ist derselbe, der Ihnen die Kraft geben kann, diese Wende zu vollziehen. Wie? Durch seinen Heiligen Geist. Ja, Sie fühlen sich vielleicht festgefahren und machtlos in Ihrer Sünde. Sie glauben vielleicht, dass Ihre Sucht oder Ihr Problem unüberwindbar ist. Aber ich sage Ihnen, der Heilige Geist hat alle Macht. Er ist darauf spezialisiert, die zu retten, die demütig sind und ein zerbrochenes Herz haben. Es gibt keine Sünde und keine Sucht, die nicht durch die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes überwunden werden kann. Vielleicht sagen Sie jetzt, toll, aber wie empfange ich diesen Heiligen Geist? Zuerst müssen Sie Jesus in Ihr Leben einladen. Sie brauchen Jesus. Wer ihn sucht, wer aufrichtig wissen will, was man tun muss, um gerettet zu werden, wer ehrlich nach Barmherzigkeit ruft, wie der blinde Bartimäus: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, wird niemals abgewiesen. Ich verspreche Ihnen, jeder, der ihn sucht, wird seine Barmherzigkeit erfahren. Gott wird sie nicht abweisen, sondern ihnen durch seinen Heiligen Geist Barmherzigkeit und Erlösung schenken. Die Bibel lädt uns ein: Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Gottes Wirken und jede Erweckung in der Geschichte war immer begleitet vom Ruf zur Umkehr und zur Heiligkeit. Ich widme mich gern der Geschichte. Und mich fasziniert vor allem Gottes Wirken in der Welt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wirkte Gott in einer Erweckung in Wales. Das ganze Land lernte Gott kennen. Man sagt, der Funke, der diese Erweckung entzündet hat, war das Gebet eines jungen, ungebildeten Schmieds namens Evan Roberts. Er betete: Herr, forme mich. Forme mich nach deinem Willen. Ich stelle mir vor, wie Evan Roberts in seiner Schmiede stand, ein Stück Eisen erhitzte, bis es glühend heiß war, und es dann auf den Amboss legte, um es mit seinen Werkzeugen zu formen. Während er das tat, betete er: O Gott, forme mich. Forme mich nach deinem Willen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott auch heute durch seinen Geist auf der ganzen Welt wirkt. Er entfacht die Herzen der Menschen neu. Er lässt sie wieder für ihn brennen, glühend und voller Leidenschaft. Und während er uns auf den Amboss seiner Allmacht legt, bete ich: O Gott, forme mich. Forme mein Herz. Forme meinen Willen, damit er deinem Willen entspricht. Damit Jesus verherrlicht und groß gemacht wird. Mein Gebet ist: O Gott, gieße deinen Geist aus. Lass dabei eine tiefe Überführung von Sünde geschehen. Schenke uns den Mut zur Umkehr und die Stärke, für unseren wunderbaren Retter einzustehen.
Wenn Sie das gerade hören und Sie Christ sind, aber merken, dass Sie lau geworden sind und Ihr Feuer für Jesus verloren haben, möchte ich Sie ermutigen: Kehren Sie um. Wenn es nötig ist, knien Sie sich hin und beten Sie: Herr, erneuere in mir, was ich am Anfang hatte. Wenn Sie die erste Liebe verloren haben, dann folgen Sie dem Aufruf aus dem Buch der Offenbarung: Kehre zu mir zurück und bemühe dich so wie am Anfang. Ich hörte einmal die Geschichte von zwei Männern am Feuer. Einer erzählte, dass seine Gottesbeziehung schwächer wurde und die Gemeinde ihm nicht mehr viel bedeutete. Und er sagte: Ich weiß nicht warum. Wortlos nahm sein Freund eine glühende Kohle aus dem Feuer und legte sie beiseite. Die Kohle glühte erst, wurde dann dunkler und erlosch fast. Es war klar, was er sagen wollte. Er war von anderen Christen getrennt, die für Jesus brannten. Suchen Sie sich Menschen, die für Jesus brennen. Suchen Sie Ihre Nähe und lassen Sie Ihr Feuer neu entfachen.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich!